ARD.
Ich sehe wieder aus wie eine Stubenfliege.
Aber süß, Stubenfliegen sind ja auch nicht, sind ja auch nicht ohne.
Mit Onkel Engelke und Christian Tiesens im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag? Oh. Wie war der Tag? Oh. Wie war der Tag,
Ich habe mir gerade noch mal ein paar Zettel geholt, deswegen war ich kurz
aufgestanden. Du bist kurz aufgestanden. Ich bin ja die Augen für die Lieblinge.
Ich bin die Augen.
Und sehe, was ihr nicht seht. Ich sehe Christian mit einem schicken Haarschnitt.
Okay, ja, der ist sogar schon eine Woche alt jetzt schon wieder.
Okay, der ist lässig, sehr kurz, ungewohnt kurz.
Boyband verdächtig.
Boyband, absolut. Mach mal einen Move. Okay, absolut. Boyband fertig. Ja. Nummer zwei. Du hast ein T-Shirt mit einem Motiv. Das kenne ich lange nicht mehr.
Es stimmt richtig, das Motiv.
Ich habe auch ein Motiv-T-Shirt an, natürlich.
Bei dir steht New York.
Naja, so wie auf den Plastiktüten. Da steht immer New York drauf, wenn du nicht eigene Tüte mitbringst, was wir natürlich alle machen. Dann kriegst du so eine Plastiktüte, in Rot New York draufsteht. Und ein Thank you davon ist rot. Und hier
rot einfach, fett gedruckt, ja. Genau.
Und das ist einfach die New York-Version. So, drittens, du hast
Wie gefällt dir denn meine Berge auf der Brust? Wie gefallen dir die?
Bestimmt vom Bergdoktor, furchtbar.
Ist nicht vom Bergdoktor.
Du hast einen guten Körper, Christian Thees.
Das sieht doch nur so aus. Du hast einen guten Körper. Nein, aber das sieht jetzt nur so aus.
Du hast ja gar keinen Bierbauch. Hat man nicht in deinem Alter einen Bierbauch?
Nein, aber mir wäre es allenfalls ein Marzipan oder Schokoladenbauch, den ich auch durchaus haben kann, aber soweit ist eigentlich alles noch relativ normal.
Würde das, wenn du jetzt dir mehr Schokolade erlauben würdest, du verbietest dir das ja regelrecht, wenn du dir mehr Schokolade und Marzipan erlauben würdest, würde das zum Bauch gehen oder an deine Hüften hinten, wo die Love Handles sind?
Ich weiß es nicht, aber ja, wahrscheinlich
Bauch. Du willst es auch nicht drauf ankommen lassen, ne?
Naja, ich lasse es ja im Prinzip drauf ankommen, aber irgendwann wird es mir dann zu viel und dann esse ich mal zwei Tage keine Schokolade und habe das jetzt schlecht geschafft in letzter
Zeit. Ist das ein neues T-Shirt?
Das ist, ja.
Dunkelblau mit weißen Bergwipfeln drauf. Ja. Welche Berge sind das?
Das sind gar keine speziellen Berge, das habe ich geschenkt bekommen. Und das ist irgendein Startup-Unternehmen, die diese T-Shirts machen und die werden extra irgendwie für dich gedruckt oder so. Und deswegen, also es ist was ganz Spezielles.
Okay,
es ist nicht so von der Stange.
Dann finde ich es schon wieder schöner. Und weißt du, warum ich es auch schön finde? Also das muss man ja alles im Kontext sehen und erstens, zweitens ist alles Geschmackssache. Aber ich finde es so schön, weil es wirklich zu dir passt. Du liebst die Berge. Warum solltest du jetzt das Meer da drauf haben? Gummibärchen?
Ich mag das Meer auch.
Ja, aber du magst nicht gerne am Meer sitzen. Hast du die Herbert Grönemeyer-Doku angeguckt?
Habe ich fast, ja. Ich mag am Meer sitzen. Ich mag nur nicht in brütender Hitze irgendwo mit Touristen links und rechts an einem Strand sitzen.
Hab ich verstanden.
Das ist es.
Hab ich
aber
verstanden.
Im Winter kannst du mich jederzeit ans Meer schicken oder aber auch im Herbst oder verlassene Strände wie in Neuengland zum Beispiel. Massachusetts finde ich großartig.
Aber dann möchtest du nicht sitzen und schauen, sondern du möchtest gehen.
Nein, ich sitze auch gerne und schaue. Ich bin großer Sitzer.
Denn das haben wir gemeinsam mit Herbert Grönemeyer. Das ist ja auch Teil der Doku. Da sitze ich mit ihm oben im Fernsehturm in Köln. Und dann sage ich, wir dürfen jetzt nicht so andächtig sein, weil ich von mir weiß, dass ich gut irgendwo sitzen kann und ich brauche dann zwar ein Buch, aber eigentlich schaue ich auch am liebsten in Landschaft oder auf Gegend oder so. Und dann sagt er, dass er das auch so gerne macht. Also wir haben wirklich einiges gemeinsam, du, er und ich. Das nochmal dazu, dass wir eigentlich auch hier unsere Poetry machen müssten.
Aber er ist ein Popstar. Bei ihm ist natürlich auch unglaublich viel Show. Und du weißt nie, ob das auch wirklich stimmt, was er gesagt hat. Verstehst du?
Also, ich glaube dem ziemlich viel.
Der sagt heute das und morgen das. Aber so sind wir.
Heute hier, morgen dort. So sind wir
heute
aber auch.
Heute hier, morgen dort. Wer singt das nochmal? Reinhard May singt es.
Heute hier, morgen dort.
Heute hier, morgen dort.
Nein, das ist nicht Reinhard May.
Das ist nicht Reinhard May.
Das ist irgendein anderer Liedermacher. So, pass auf. Und drittens, also neue Haare. Nee, für Hannes war da zu gut gelaunt. Erstens, neue Haare. Zweitens, neues Shirt. Drittens, Armverletzung. Liebe Lieblinge, unser geliebter Christian hat sich die Hand gebrochen und den Mittelfinger ja,
so
beim Zeigen.
So ein totaler Bullshit.
Ich kann doch mal was behaupten.
Ja, ich weiß.
Okay, was ist es denn?
Ich wollte noch zu dem ersten was sagen, zu einer deiner ersten Frechheiten gerade. Aber ich habe inzwischen schon wieder, die war so frech, dass ich schon wieder vergessen habe, was du gesagt hast vor 10 Sekunden.
Berge,
ich musste nochmal zurückspulen.
Berge passen zu dir?
Nee, Berge nicht, Berge.
Das T-Shirt
war,
mag ich
war schon
jetzt.
danach und so weiter.
Naja, okay, du kannst dich gerne irgendwo sitzen.
Nein, entschuldige bitte, alle 5 Wochen habe ich diese Länge. Ich, das ist alle 5 Wochen.
Hast du den Friseur gewechselt oder gehst du immer?
Nein, immer der gleiche.
Und aber irgendwas
ich liebe
ist
es
anders.
Ja oben noch ein bisschen die Haare so boybandmäßig einfach so ein bisschen so strubbelig zu machen. Und deswegen ist meine einzige Anweisung beim Friseur, mach so kurz, dass ich oben strubbeln kann. Das ist alles, was er braucht. Und dann wird es mal mehr, mal weniger kurz. Aber
ist das immer dieselbe Person, die das macht?
Mhm.
Da musst du doch gar nichts mehr sagen. Da sagst du doch immer vom du jour.
Aber das ist so eine Routine. Und was machen wir heute? Einfach ein bisschen kürzer,
sodass es
wieder ein bisschen Halt hat und man oben strubbeln kann. Das ist die einzige Anweisung.
Das ist so interessant, dass du meine Haare nie kommentierst. Es kommt nur irgendwann der Moment, da jetzt mein Pony von Perfekt zusammen rauswächst. Es kommt nur irgendwann der Moment, wenn ich die Haare offen tragen kann und den Pony so integriere in mein Haar.
Den Honey?
Dann, den Honey, na, Entschuldigung.
Der liebe Pony, nur der liebe Pony, den mögen wir nicht und darum tragen wir ihn nicht.
Und ich glaube, dass du dann einmal kurz, das wird eine Sache von 2, 3 Ausgaben von Liebling sein, dann wirst du sagen, deine Haare sehen aber toll aus.
Okay.
Aber das weiß ich nämlich noch, als ich nach der ersten Staffel den Pony rauswachsen ließ, was Elend ist. Also alle Lieblinge wissen, dass die mal einen Pony geschnitten haben und dann den haben rauswachsen lassen. Das dauert so ewig. Und ich erinnere mich, dass du das mochtest. Aber damals hatte ich noch nicht diese teuren Kopfhörer, sondern so In-Ear-Ottos. Und da konntest du die Haare besser sehen. Jetzt muss ich
absolut. Genauso, auch meine kannst du ja nicht wirklich sehen.
Ja.
Also, naja, ein bisschen schon.
Wir können auch keine In-Ear-Kopfhörer benutzen für den Podcast, für die Aufnahmen, richtig? Weil die
theoretisch schon, aber die dürfen ja nicht so laut sein. Ansonsten, weil wir ja so eine kleine Verzögerung haben von einer Sekunde ungefähr auf diese digitale Art und Weise, die wir miteinander verbunden sind. Und dann hört man manchmal im Hintergrund immer dieses Echo. Und jemand, der uns dann auf Kopfhörern zum Beispiel hört, der würde das sehr deutlich hören, dass ständig irgendwas da hinten echot.
Was ist das für eine Handverletzung?
Nein, das ist, du weißt, als ich das letzte Mal bei dir war oder das vorletzte Mal, da war ich doch gerade mit dem Fahrrad gestürzt.
Ja.
Ja, und von daher ist das, weil das einfach nicht besser wurde. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm gewesen.
Wie heißt
also
das?
Die Knie waren schlimm. Nein, ich habe das Handgelenk geprellt oder so. Mhm. Und ja, und ich bin noch auf so einer, das war doch so leicht ölverschmierte Fahrbahn.
Ja.
Und da ist das Rad so einfach so wie auf Seifenlauge einfach weggerutscht und ich bin auf die Hand. Und das habe ich aber gar nicht erst gemerkt. Das fühlte sich jetzt eigentlich so ganz okay an. Ich natürlich sofort wieder aufgerappelt mich mit dem Fahrrad in der Hoffnung, niemand hat es gesehen. Denn es ist ja so peinlich. Alle denken irgendwie, oh Gott, der Typ kann kein Rad fahren.
Nein.
Das ist echt peinlich. Ja, aber das ist der erste Gedanke. Deswegen, ich habe mich sofort aufgerappelt, nachdem ich da so weggeschlittert bin. Ich war auf dem Weg zur Post. Paket war hinten auf dem Fahrrad. Paket wieder hinten rein. Dann zur Post gerollt. Bin zur Post gegangen, habe das Paket abgegangen. Und dann habe ich mir erstmal meine Knie angeguckt, die komplett durchgeschürft waren. Nur, habe ich das schon mal erzählt?
Nein. Haben
nur
die geblutet?
Von außen. Ich hatte eine Jogginghose an dem Tag, weil ich einfach nur schnell zur Post bin.
Ja.
Und an dieser Jogginghose außen war nichts. Da war nichts irgendwie weggefiedelt, da war nichts dreckig.
Kein Loch?
Da war nichts feucht, da war gar nichts. Aber unten drunter war alles aufgeschürft.
Das ist eine Wunderhose, ist das.
Ja, mir taten also tagelang nur die Knie weh, deswegen habe ich das Handgelenk eigentlich nicht gespürt. Mhm. Und irgendwie nach 1, 2 Wochen denke ich, mir tut irgendwie das Handgelenk weh. Wurde auch geröntgt, ist nichts gebrochen, ist einfach nur geprellt. Und
dann hat man dir diesen
trage ich jetzt
diesen
so eine Manschette hier, das Handgelenk einfach ruhig stellt, nachdem ich schon mit Retterspitze versucht hatte. Das Wort fiel mir neulich nicht ein.
Retterspitze?
Ich habe das mal gesucht. Retterspitz.
Was ist das?
Das ist so eine Art Milch. Also ein bisschen wie Hafermilch sieht das aus. Mhm. Und die macht man äußerlich, wenn man sie aufträgt. Kann man auch trinken, aber das ist Retterspitz für äußerlich. Mhm. Das wird dann so aufgetragen und dann kommt da so ein feuchtes Tuch rum, dass das feucht gehalten wird. Und dann wird so eine Art Verband, der so eine gewisse Hitze erzeugt oder auch nicht. Und erst wird es kalt und dann warm oder umgekehrt. Und dadurch wirkt dieser Retterspitz, der Name ist so cool, ich dachte mir nur an Meerrettich. Der Retterspitz wirkt dann wohl entzündungshemmend und tut wohl sehr gut.
Mhm. Hat aber
und ich habe da erst nicht so richtig dran geglaubt. Ich habe das mal neulich, ich hatte noch was übrig von meinem Handydaumen. Mhm. Du weißt, ich hatte einen Handydaumen neulich und dafür bekam ich Retterspitz. Und das hat aber auch funktioniert. Also das wirkt tatsächlich. Ja. Ja, ja. Und eine Freundin erzählte mir von ihrer Mutter, die hat furchtbarstes Rheuma und Schmerzen auch an der Schulter und so. Und die kriegt auch immer Retterspitz. Und das hilft wohl tatsächlich.
Aber jetzt für deine Hand war es nicht Hilfe genug?
Allein hat es nicht gereicht. Jetzt bin ich hier einfach nur so zur um das einfach ein bisschen zu irritieren und das Handgelenk ruhig zu stellen. Und es funktioniert ganz gut.
So. Christi, du hast gesehen, dass ich in der Minetta Street war bei Masha Kaleko.
Ich habe das gesehen. Du hast mir ein Foto geschickt, als du in New York warst, letzte Woche kurz.
Ja. Und ich habe mich nicht getraut, denn habe ich dir auch das Klingelschild geschickt. Ich habe das Klingelschild auch fotografiert. Ich habe die ganze Straße fotografiert. Ja. Das Klingelschild. Du musst dir vorstellen, das ist so eine Anlage. Also erstmal war da ein Baugerüst davor. Dort in der Straße wird gerade gebaut. Das ist eine ganz ruhige Straße. Die ist da in Greenwich und da ist so, das ist so eine, die verbindet so zwei andere Straßen. Das ist wie so eine Diagonale. Ganz süß, ganz kleine Straße. Da ist das Kino, in dem ich Carlito's Way geguckt habe vor 30 Jahren. Und das Kino kommt in dem Film Carlito's Way mit Al Pacino vor. Ich sitze in dem Kino und sehe das Kino auf der Leinwand. Das war ein seltsamer Moment, aber das ist wirklich lange her. Aber zum Thema Al Pacino komme ich gleich nochmal. Ich war in der Straße, habe viel fotografiert für dich und für die Lieblinge. Ich kann dir noch mehr Fotos davon schicken, aber ja, das Klingelschild, also du hast gesehen, die Gedenktafel ist weg.
Es gibt da ein Problem bei deinen Bildern. Oh. Ich bin da total dankbar dafür und ich kann da auch Personen erkennen. Ich kann auch teilweise erkennen, wer es ist. Ja, und ich wusste, es geht dir also gut und du warst wohl offensichtlich wirklich da. Das Problem ist immer, diese Bilder, die du mir schickst, die haben eine Auflösung von ungefähr 60 mal 80.
Ich weiß nicht, was
normalerweise
das heißt.
Verschickt man Bilder von 5000 mal 8000.
Ich schicke dir, ich weiß es, ich habe das jetzt mit anderen Leuten auch gemacht, denen ich Pakete geschickt habe. Ich stelle ein Paket zusammen oder wie heißt das, Album, und das schicke ich dir, ja? Dann kannst du dich abregen. Und dann
aber ich denke mir, warum kannst du mir nicht Bilder in einer ordentlichen Auflösung schicken?
Weiß ich nicht.
Du schickst mir immer quasi, sind fast wie Thumbnails. Sind alle so lört.
Ja, dann reg dich ein bisschen auf. Vielleicht halt deine Hand dann schneller. Weißt du was?
Und ich bin so Bildfetischist, verstehst du? Ich liebe scharfe Bilder.
Ich liebe scharfe Bilder. Was?
Hochauflösende Bilder. Genauso wie HD-Bilder im TV.
Chrissy, das ist eine Klingelanlage, bei der du eine Nummer eintippen musst, zu dem Bewohner zu kommen, zu dem du möchtest. Chrissy, das konnte ich, das habe ich nicht. Und ich war fast 20 Minuten habe ich vor der Tür rumgelungert und gedacht, wenn jetzt jemand rauskommt, schaffe ich es, diesen Menschen anzusprechen. Und du weißt, wir beide sind, du kannst das besser als ich, aber ich kann nicht gut mit Fremden. Und ich habe wirklich die Tage zuvor immer wieder versucht, mir zu sagen, was ist, wenn ich dort bin? Und dann war es der einzige Tag, an dem es geregnet hat in der ganzen Woche, was ein Zeichen war, weil ich dann dachte, when the sky cries, the angels travel. Und dann war ich dort in der Straße und habe da mit meinem Regenschirm vor dem Haus gestanden und gewartet, aber es kam niemand raus.
Okay, gut. Nein, ich hatte dir aber auch dann keinen Namen geschickt, denn Andreas hat es probiert, der in Vermont wohnt und auch jemanden kennt, der in diesem Haus, in dem Masha Kaleko gewohnt hat, unsere tolle, bewunderte Dichterin, aber er hat diese Person nicht erreicht. Er hat ihm eine Mail geschrieben und hat auch gefragt, ob du klingeln darfst, aber er hat ihn nicht erreicht und war auch nicht mehr sicher, ob diese Mailadresse noch die gleiche ist. Und insofern habe ich dich erst einmal damit in Ruhe gelassen.
Danke.
Und er wohnt wohl auch nicht in der Wohnung von Mascha. Wahrscheinlich eine andere Wohnung in dem Haus. So viel gibt es da auch nicht.
Nein.
Aber es war wohl nicht die Wohnung von Mascha.
Okay.
So viel dazu.
Haben wir das schon mal abgehakt?
Ich habe mir extra die Doku angeschaut, weil du mir gestern gesagt hast oder vorgestern, wollen wir über die Doku von Herbert sprechen?
Ja, vielleicht hast du Fragen.
Genau, und ich wusste nicht mal, dass es eine Doku gibt. Jetzt habe ich sie aber gesehen.
Ja.
Ich habe sie auch gesehen, richtig. Und und sie war auch besonders.
Ich finde die auch besonders.
Ich sage dir ganz ehrlich, was mir nicht gefällt.
Okay.
Also Herbert ist erstmal Spitzentyp und die Doku ist auch wahnsinnig liebevoll gemacht. Aber es gibt eine Sache, die mag ich nicht. Wenn es um eine Person geht. Und diese Person lädt sich Personen ein, die sie toll finden und die erzählen dann einfach tolle Dinge über diese Person. Das ist für mich immer so unauthentisch. Und ich mag das nicht, wenn andere Menschen eingeblendet sind und dann erzählen sie
Etwas. Der sein Wunsch war, als man an ihn herantrat, dürfen wir eine Doku machen, hat er gesagt, und dann hat er gesagt, nur wenn ich nicht so viel labern muss, ich möchte zuhören. Ja. Also jetzt kommt es in der Doku ein bisschen anders rüber, aber das war sein ursprünglicher Wunsch.
Ja. Aber lieber Herbert, 70. Geburtstag ist kein Wunschkonzert, verstehst du?
Natürlich ist das ein Wunschkonzert.
Ja, es ist das. Okay. Ja, also aber abgesehen davon, dass ich so diese Lobhudeleien, ja, einfach, ich mag das nicht. Das dadurch verliert, finde ich, so eine Doku. Davon abgesehen gibt es da natürlich ganz wunderbare Momente und Szenen und wunderbare Aussagen. Und da war ganz viel Tolles dabei.
Ja, ne?
Also war wirklich Tolles dabei. Ja, dieser eine Satz, und den habe ich sofort auf uns Lieblinge bezogen, den fand ich ganz toll, als Herbert nämlich gesagt hat, in uns tragen wir eine große Chance, uns gegenseitig viel Freude zu bereiten. Mhm. Hat er gesagt, fand ich richtig gut. Er hat ja unglaublich tolle Sätze, wie er sagt.
Ja, man möchte eigentlich viel mitschreiben. Und deswegen sind Begegnungen mit ihm auch, so schön sie sind und so lieb ich ihn habe, immer anstrengend, weil man nicht fassen kann, was für schöne Dinge der sagt. Und die möchte man sich merken. Und das ist ganz anstrengend. Ich kann mir sowas einfach nicht gut merken. Ich habe früher gedacht, mein Gedächtnis sei super. Das ist gar nicht so super. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was er konkret da...
Nein, natürlich nicht. Ich kann es dir nur sagen, weil ich es aufgeschrieben habe.
Ja.
Nur deswegen. Und den Satz fand ich wunderschön.
Sag nochmal.
Also, in uns tragen wir eine große Chance. Ich bin nicht mehr ganz sicher, auf was es ging, um irgendwas Gesellschaftliches. Aber wir Menschen, oder wenn wir, weiß nicht, uns treffen oder zusammenkommen, vielleicht auch für ein Konzert, aber hier ging es um etwas Allgemeines. Mhm. In uns tragen wir alle, wenn du willst, eine große Chance, uns gegenseitig viel Freude zu bereiten. Darum geht es im Leben.
Hat bestimmt auch damit zu tun, dass er das immer noch nicht fassen kann, wie sehr die Menschen sich über sein Auftreten freuen. Wenn der auf die Bühne kommt, den kriegt man ja auch nicht von der Bühne weg. Der sagt ja, wenn die Band nicht im Eimer wäre, der würde gerne noch weitermachen. Stundenlang. Der sagt, er singt für sein Leben gerne und er hält sich auch für einen großen Sänger. Ich auch. Ist natürlich Geschmackssache, wie man jetzt guter Sänger definiert, aber er sagt...
Und er meinte das ernst, als er das gesagt hat. Er meinte das wirklich ernst. Eigentlich bin ich nur da, um zu singen und ich bin ein großartiger Sänger. Auch den Satz habe ich mir aufgeschrieben. Er sagte, vor allem bin ich Sänger. Ich singe halt sehr gern und ich singe auch hervorragend. Und das war so total ernst. Und nicht nur, das meint er jetzt wirklich ernst.
Ja.
Das war nicht ironisch gemeint.
Ja, der hat auch, als er bei Anke hat Zeit war, haben wir auch nochmal über sein Tanzen gesprochen vor über 10 Jahren. Und da hat er auch gesagt, ich bin ein hervorragender Tänzer. Und man wartete so auf das Auflösen, dass er dann irgendwie lächelt oder giggelt oder nix. Nix.
Okay.
Nee, aber ich freue mich, dass du die gesehen hast, weil die so glücklich, ich finde, dass diese Doku glücklich macht, weil man wirklich merkt, und vielleicht ist der Satz genau die Quintessenz, den du jetzt zitiert hast, weil auch diese Doku das transportiert. Was sind wir für Stoffel, dass wir nicht gut miteinander umgehen? Warum sind wir nicht neugieriger aufeinander? Warum muss dir das peinlich sein, dich mit dem Fahrrad da hinzulegen auf die Nase? Warum muss dir das peinlich sein? Warum sind wir so miteinander?
Weil ich einfach auch sehr gut Fahrrad fahren kann und in meinem Leben in den letzten 40 Jahren quasi vielleicht einmal einen Unfall hatte oder irgendwo. Und das ist wirklich eine hohe Quote. Ich bin als Jugendlicher einmal, als ich 8 war, bin ich einmal so Vollbremsung, bin ich so über den Lenker. Meine ganze Brust aufgerissen und bin über den Lenker. Ja, das macht man halt als Jugendlicher. Man macht ja auch irgendwelche Stuntman-Geschichten, weil dann bist du total dämlich. Und da erinnere ich mich. Und zwar genau an der gleichen Stelle, wo ich mit meinen Rollerskates über so eine hervorstehende Steinplatte gestolpert bin. Ja, und zwar soll ich dir was sagen. Den Blutfleck habe ich bestimmt schon mal erzählt. Der ist auch heute 40 Jahre danach, glaube ich, noch zu sehen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr da.
Nein, aber
der war 10, 15 Jahre danach noch zu sehen.
Wir sprachen doch drüber. Wenn tolle Menschen irgendwo eine Gedenktafel haben oder eine Plakette, da wird für dich eine Gedenktafel sein, Chrissy.
Mhm. Aber das ist bei den Mülltonnen. Das war im Verbrüderungsring 42a in Schwarzenbeek bei Hamburg.
Danke,
da ist das.
Da werden auch Menschen hinweisen und Fotos machen.
Vor den Mülltonnen. Ja. Da bin ich dann einfach so. Ich wunderte mich echt so ein, zwei Jahre danach noch. Krass, ich sehe immer noch mein Blutfleck, dieses Dunkle da auf dem Stein.
Naja, aber blutete es aus deiner Brust?
Nee, die war aufgerissen.
Und aus deiner Nase?
Da tropfte kein Blut.
Aber wo kam das Blut? Vom Knie?
Nee, entschuldige bitte, das mit der Brust, das war der Fahrradunfall.
Und die Rollerblades?
War fast an der gleichen Stelle wie die Rollerblades. Genau, und da blutete es am Knie, genau.
Okay.
Da hatte ich, oder war es...
Hattest du keine Wunderhose?
Ja, offensichtlich hatte ich keine Schoner, weil später bin ich immer... Das war auch noch mit Rollerblades. Ich sag dir so, als wir angefangen haben, Inline-Skates zu fahren, da haben wir das nur mit Schonern gemacht, denn die waren noch schneller. Aber das waren so diese ersten Rollerblades mit den vier Rollen jeweils. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen Schoner. Hat man nicht getragen damals. Ich glaube, die waren noch nicht produziert.
Ich war gestern oder vorgestern in der Stadt. Du kennst doch unsere Haltestelle Neumarkt, ne? Dieser ganz große hässliche Platz. Und da ist unten drunter die Straßenbahn. Nee, die U-Bahn, die geht ja auch nach oben. Also ich kapiere das sowieso nicht, warum das bei uns U- oder S-Bahn heißen soll, weil ganz viele sowohl ober- als auch unterirdisch fahren. Überirdisch, oberirdisch, unterirdisch fahren. Und ich war gerade die Treppen runtergegangen in den Keller da im Neumarkt zur Bahn. Und da hörte ich das Rappeln hinter mir und dachte, oh Gott, da stürzt jemand die Treppe runter. Und das ist eine recht lange Treppe. Da sind zwei Typen mit ihren, was sind denn das dann für Fahrräder? Nicht Mountainbikes, so mit richtigen Stoßdämpfern. So sah das aus. Die sind die runtergebrettert, die Treppen.
Ja, klar.
Mit Helmen. Die hatten Helme auf.
Ja.
Habe ich noch gedacht, Alter, das kann echt schief gehen. Das kann echt schief gehen. Wenn du dich da hinlegst, da hilft dir auch der Helm nichts. Da kannst du dir echt den Hals brechen. Habe ich noch gedacht. Und guck mal, so einer warst du.
So einer war ich.
Und jetzt gibt es da einen Blutfleck.
Nein, ich war nie so einer, der einfach so richtig krass einfach da gefahren ist. Wir sind mit Schlitten, haben wir Stuntman gemacht. Also mit Schlitten. Wir hatten so einen Berg und das ist wie so eine Sprungschanze unten. Und da sind wir auf dem Bauch mit dem Schlitten runter, weil wir Stuntman gespielt haben. Als Eltern wäre ich durchgedreht, aber damals haben Eltern das nicht gesehen. Da hat man es einfach gemacht. Und man hatte auch richtig Angst davor. Aber ohne Angst kein Stuntman da sein.
Was war denn dein Stuntman-Name?
Hatte ich nicht.
Nee?
Hatte keinen.
Kinky Chrissy? Cool Chrissy? Chrissy Cool?
Nein, nix. Ja, ich sag's dir. Du.
Ich musste mich ja jetzt neu einloggen hier auf unserer Dingsbums-Seite, wo wir den Podcast aufzeichnen. Und dann musste ich mir einen Namen geben. Und dann habe ich mir einen neuen Namen ausgedacht. Ace Baby habe ich mir ausgedacht. Hast du gesehen?
Du hast recht, jetzt sehe ich gerade Ace.
Du hattest mich ja Lady der Bahnwill genannt. Das passte so gar nicht zu mir.
Nee, ne? Also jetzt Ace Baby. Zu Herbert fiel mir gerade noch ein, als du gesagt hast, der will ja auch gar nicht von der Bühne gehen immer. Nee. Der würde am liebsten den ganzen Nacht noch. Ja, ich sag, und das macht auch seine Konzerte, finde ich, so anstrengend, weil man möchte als Publikum irgendwann wirklich nach Hause gehen und du merkst dann...
Du bist aber kein Fan, Junge.
Nein, und du merkst dann, der will nicht. Ja? Und nach 2,5 Stunden denkst du, okay, jetzt ist genug, jetzt haben wir echt einen schönen Abschied gehabt. Dann gehst du so, also ich rede jetzt von hier Bühne in Berlin, Waldbühne in Berlin.
Ja.
Dann gehst du, wir waren ganz unten nämlich, zweite Reihe. Und dann gehst du so langsam schon so Richtung Ausgang. Du musst ja aus diesem Trichter, musst du erstmal so nach oben.
Stimmt, das ist ja ein Amphitheater.
Und stehst schon ganz oben und dann kommt er nochmal auf die Bühne. Und du willst ja nichts verpassen. Also bleibst du stehen und hörst dir auch diesen Song noch an.
Man kann es dir aber nicht recht machen, Chrissy. Dann bin ich in New York und du kennst es auch. Die kommen für einen Applaus raus.
Ja.
Dann geht das Licht an und wir sollen gefälligst gehen. Und ich war unter anderem im Theater, ich war in der Oper. Ich habe Tristan und Isolde gesehen in der Met. Schweigen.
Nach New York, um in die Oper zu gehen.
Naja, in die Met zu gehen ist schon was Feines, oder? Nee?
Naja, sicherlich.
Schon,
aber,
oder? Aber pass auf. Das war die letzte Vorstellung. Insofern waren alle ganz happy. Und bei dem einen Theaterstück waren wir in der Premiere.
Ey, soll ich dir was sagen? Tristan und Isolde.
Ja.
Oliver Wurm hat diese Vorstellung im Kino gesehen. Wenn das die war, die live übertragen wurde. Denn Tristan, möglicherweise war das eine davor.
Ihr seid ja echte Buddies.
Das hat mir Oliver, ich weiß auch nicht, wir waren in Kontakt gerade.
Über sowas sprecht ihr?
Und dann sagte er, ich sitze gerade hier.
Hast du denn lieber als mich jetzt? Machst du Schluss mit mir?
Ich kann euch beide haben. und dann schrieb er ist gerade bei Tristan und Isolde.
No
und
way.
In dem Augenblick habe ich gedacht, oh mein Gott, Mist, ich habe es vergessen.
Ja.
Denn ich habe noch nie Oper im Kino gesehen. Und das hätte ich dann auch gerne gesehen. Wobei Tristan und Isolde auch wirklich, da passiert nicht richtig viel auf der Bühne. Da ist also, super Musik, aber es ist richtig statisch. Das ist sehr statisch.
Ich liebe ja nach wie vor die eine Inszenierung, die ich gesehen habe, bei der richtig was los war mit Boot und mit allem. Jetzt, die war sehr modern, die hatte nichts mit Boot und Insel und irgendwas zu tun und mit zurückkommen und warten und da ging es um ganz andere Sachen. Aber du hattest mir doch mal erzählt, dass du unter anderem nach Karlsruhe gingst. Um irgendeine Übertragung live im Kino zu sehen. Was laberst du, Junge?
Ja, und das war National Theater. Das war Theater, okay, aber keine Oper. Okay, okay. Das war einfach nur Theater.
Ah, und wie fühlt sich das an? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie irgendwas.
Das war toll. Ja, das war auch toll.
Und sind die Menschen dann still oder gehen die mit? Was, wie muss ich mir das vorstellen?
Nö, die Menschen sind still. Ich habe damals also auch so ein King Lear habe ich gesehen. Ich bin auch nach meiner Sendung, ich hatte abends Sendung, bis 22 Uhr.
Und dann bist
ich,
du da noch
Nein,
hin?
Und dann habe ich mir gedacht, genau, ich will wenigstens den dritten Akt anschauen.
Ach,
dann bin ich nach der Sendung ins Auto gestiegen, bin nach Karlsruhe gefahren,
Chrissy,
in die Schauburg und habe dann einfach den dritten Akt noch voll gesehen und aber auch noch große Teile des zweiten Aktes, weil es Probleme gab. Es gab technische Probleme und das Stück wurde unterbrochen.
Aber die technischen Probleme gab es bei Popcorn Seitzi?
Nein, vor Ort in Donmar Warehouse Theater. Es gab das im Theater selber, gab es Probleme. Und deshalb war das kurz unterbrochen. Also oder auch länger unterbrochen. Mhm. Und dadurch habe ich einfach 20 Minuten mehr noch gesehen, als ich normalerweise gesehen hätte. Ja. Ich war aber auch schon bei anderen Stücken und das ist ganz toll, das auch im Kino zu sehen.
Denn ich weiß, dass das hier in Köln auch angeboten wird. Vielleicht muss ich das mal wahrnehmen. Und dann muss man sich nicht ärgern, dass man nicht irgendwo hinreisen kann. So, und dein zweitbester Freund, Oliver Wurm, ne?
Am 21. März war das, die Inszenierung.
Okay.
Tristan,
und wie
soll,
fand er die?
Das weiß ich nicht. Guck mal hier, das ist das Video, hat er nämlich hier aus dem Kino geschickt.
Ja, jetzt dann muss ich dir gar nicht erklären, wie die Bühne aussah.
Ja gut, das ist sehr klein. Guck, das hat er geschickt, hat er ganz kurz, einmal kurz 2 Sekunden mitgefilmt.
Das war ganz interessant, weil im Grunde war das eine Multimedia-Inszenierung, die Leinwand wurde genutzt und du Beginn war, erstmal ist es ja immer so rumpelig, wenn die Kronleuchter hochgefahren werden, das ist ja immer sehr süß. Werden dann, als sei das, werde das per Hand gemacht, fahren die Kronleuchter hoch. Und
so Kurbel.
Ja, und das Schöne ist ja, dass du im Sitz vor dir, in der Rückenlehne des Sitzes vor dir, hast du ja
die Übertitel.
Ja.
Mega,
und
die haben das schon.
Wir konnten wählen zwischen Englisch, Deutsch und Spanisch. Natürlich liest du das auf Deutsch, die haben auch auf Deutsch gesungen. Und wenn du das nicht so ganz verstehst, was bei der Oper ja leider oft so ist, ich denke immer, ich bin zu dumm. Aber
nein, man versteht null. Bei Richard Wagner versteht man genau 0% der Wörter.
Ja.
Es ist einfach so.
Man versteht nur, Isolde!
Ja, Tristan.
Aber es war wirklich schön. Es war, wie auch immer. Ja. Theater. Zweimal im Theater war ich denn noch.
Du bist jetzt ganz leise. Ich habe das Gefühl, ich habe die Technik geschrottet durch unseren
Spitzgesang. Soll ich näher ans Mikrofon?
Nee, aber ich habe das Gefühl, es ist alles leiser. Vielleicht bin ich auch einfach nur taub geworden.
Ich habe gerade was ganz Schlimmes gesehen. An der Fensterscheibe, unten an der Dings, das ist so, sind so bodentiefe Fenster. Da liegt eine tote Hummel. Wie kann das passieren? Die ist ganz groß. Hat die sich verirrt hier hinein in das Zimmer?
Oder es war eine Eintagshummel.
Gibt es Eintagshummel? Oh, du verarschst mich.
Wie lange leben Hummeln eigentlich? Nicht, ich glaube, man ist immer erstaunt, wie kurz manche Tiere leben.
Wer kann das einem? Wir haben doch einen Kräuterliebling. Nee, das ist zu weit weg von Insekten.
Unsere Kräuterhexe aus Österreich.
Haben wir denn einen Insektenliebling in Residence?
Also wenn du willst, können wir einmal, auch wenn wir damit die Umwelt ruinieren, können wir einmal unseren Kumpel von ChatGPT fragen,
ist
der so locker
unserer.
Ist.
Ist nicht unserer. Vorsicht, es ist dein Kumpel, ich habe mit dem nichts zu tun.
Es ist nicht mein Kumpel, es ist der Kumpel von meiner Mutter, die so gerne
mit ihm
spricht.
Jetzt lass doch deine Mutter aus dem Spiel. Du kannst nicht deiner Mutter immer die Schuld für alles geben.
Es ist nicht mein Kumpel. Komm, wir fragen ihn einmal. Wir fragen ihn einmal. Ja. Was wollen wir fragen? Oder willst du ihn auch mal? Frag du ihn mal.
Nein, ich will damit nichts zu tun haben.
Okay, Achtung, es geht los. Hallo, wir haben da mal eine Frage. Wie lange leben Hummeln?
Hummeln leben leider nicht allzu lange. Arbeiterinnen halten sich meist nur ein paar Wochen, in der Regel so etwa einen Monat. Die Königinnen hingegen, also die Kolonie gründen, können einen Winterschlaf überstehen und insgesamt bis zu einem Jahr leben. Ist zwar kurz, aber sie machen in der Zeit echt einen Riesenjob.
Du mit deinem Wolf von Lojewski. So spricht der.
Ach, findest du? Hummeln leben leider nicht allzu
lange. Ich hol dir mal eben die Hummel, da kannst du die mal sehen. Warte. Und dann wirst du mir bestätigen, dass das ein Riesenoschi ist. Sekunde.
Okay, dann frage ich den Kumpel von ChatGPT ganz kurz in der Zwischenzeit noch. Anke hat eine tote Hummel an ihrem Fenster gefunden. Was ist dort vermutlich passiert?
Ach, das ist leider ein Klassiker. Hummeln verirren sich oft in Fensternähe, weil sie vom Licht angezogen werden und dann finden sie den Weg nicht mehr nach draußen. Wenn sie zu lange in Stress geraten oder keine Nahrung mehr finden, kann das leider ihr Ende bedeuten. Es ist also vermutlich ein Unfall. Wenn du magst, kannst du ihr draußen ein Plätzchen geben, so ein kleines Hummelruheplätzchen.
Okay, Anke hält, guckt gerade, zeigt gerade die Hummel und hält sie in die Kamera. Die war drin oder draußen?
Drin.
Die war drin, okay, dann hat, genau, okay, die hat sich verirrt, herein, hat nicht rausgefunden, Stress, ist panisch geworden.
Herzinfarkt?
Und deswegen. Ja, frage ich mal. Okay, es kann leider bedeuten.
Nein. Herzinfarkt.
Ja. Oder ist das so eine Art Herzinfarkt gewesen?
Naja, bei Insekten gibt's jetzt nicht direkt einen Herzinfarkt wie bei uns. Aber wenn sie im Dauerstress und ohne Nahrung war, geht ihr Stoffwechsel irgendwann einfach nicht mehr mit. Das ist dann eher so eine Erschöpfung, der Körper gibt auf. Tut mir leid für die kleine Hummel, aber jetzt weißt du, was passiert sein könnte.
Aber der sagt auch nicht eine Erschöpfung, sondern eine Erschöpfung. Der schleimt sich richtig bei dir rein.
Der ist so locker, du.
Der kriegt also, dich damit. Und das ist nein, so verharmlosend. Das ja, ist ein ja. Todesinstrument.
Aber es ist erstaunlich, wie locker er sein kann. Und ich habe das Gefühl, er ist jetzt auch so locker bei mir wie bei meiner Mutter. Bei mir war er immer so ein bisschen steifer.
Ist sie mit dem zusammen?
Bisschen förmlicher. Und bei meiner Mutter war schon, und ich hatte es ja eingestellt, da war aber so richtig locker und die macht echt so ein kleines Pläuschen mit ihm. Und bei mir immer so steif geantwortet, so förmlich. Und ich wollte das auch, das Lockere.
Hast du jetzt?
Aber jetzt habe ich's. Ich glaube, ich hab's.
Ich bin jetzt mit John Bernthal zusammen.
Wer ist das?
Ich zeige dir nochmal, wie puschelig die Hummel ist. Guck mal, ich halte dir die Kamera. So was kuschelig-puscheliges. Ja. Mann. Okay, John Bernthal. Ja, du bist jetzt auch nicht der Kinogänger. Doch, du gehst eigentlich recht viel ins Kino.
Nee, tue ich nicht.
Nee, du gehst nicht viel ins Kino, gehst spazieren.
Ja, ich würde gerne mehr ins Kino gehen, aber ich habe ja auch die ganzen Originalfilme nicht.
Und Serien schaust du auch nicht. Also du könntest John Bernthal jetzt zuletzt gesehen haben. Also ich glaube, der ist auch ein Marvel-Heini, aber das interessiert mich ja wiederum nicht. Aber du hast The Bear nicht gesehen.
Ach, jetzt wieder The Bear. Dann habe ich nicht gesehen.
Immer du mit The Bear. Ja, richtig ab.
Weißt du was, ich gucke heute Abend The Bear. Ich bin heute Abend...
Welche Staffel?
Erste Staffel. Folge 1, erste Staffel. Ich will ganz von Anfang an.
Wirst du John Bernthal nicht sehen, aber John...
Alles klar, steige ich jetzt später ein, mein Gott.
Nein, guck mal ein Foto von ihm an und dann wirst du sagen, ach den, mit dem bist du jetzt zusammen.
John Bernthal.
Aber wir sind auch wieder getrennt, weil er schon eine Familie hat und sehr glücklich ist. Wir waren für eine Sekunde waren wir zusammen beim Schlussabschluss.
Du darfst aber auch im Podcast nicht drüber reden, denn diese Informationen, die gehen auch in die USA rüber. Das ist so. Es ist eine Welt, One World, verstehst du?
Ja, okay, dann kenne ich den Mann nicht.
Okay, ja. Ja, okay, gut. Habe ich schon mal gesehen, das Gesicht?
Natürlich, das ist ein Superstar.
Ich habe den einmal gesehen, und zwar als du mir von The Bear erzählt hast und gesagt hast, guck mal ganz kurz, wie der aussieht. Damals habe ich da mir den angeschaut.
Okay, und ich habe drei Menschen, die bei The Bear mitspielen, habe ich gesehen im Theater in New York.
Ich dachte, mit denen war au.
Ayoade Debiri ist eine ganz entzückende Figur auch in The Bear.
Wie heißt die mit Vornamen?
Ayo.
Ayoade Debiri. Okay.
Die hat mit Don Cheadle zusammengespielt und ich hatte Proof ja vor 100 Jahren gesehen am Broadway noch mit Sarah.
Jessica Parker.
Nee, die andere. Wie heißt denn die andere, die du so geliebt hast?
Sarah.
Die mochtest du so gerne, eine dunkelhaarige.
Sarah. Eine dunkelhaarige. Mhm.
Wie auch immer. Hatte ich also schon mal gesehen.
Welches Stück? Wie hieß das Stück?
Proof.
Ja, mit Mary Louise Parker.
Mary Louise Parker, nicht Sarah. Aber Sarah
Jessica Parker, Mary Louise Parker.
Mary Louise
Grüne
Parker.
Tomaten zum Beispiel.
Habe ich aber an meinem ersten Abend damals gesehen, vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. An meinem ersten Abend in New York und das soll man nicht machen. Da soll man wach bleiben und durch die Stadt laufen. Aber man darf sich nicht hinsetzen, weil man sofort wegknackt. Und ich habe schön 2,5 Stunden durchgeschlafen und von dem Stück nicht viel mitbekommen. Und deswegen war ich jetzt nochmal drin. Neue Inszenierung, andere Besetzung und das war wunderbar. Es war wirklich ganz. John Cheadle kennt man ja einfach nur aus dem Kino und fragt sich immer so, ist der so toll, wie man denkt? Und der ist einfach Hammer. Und dieses andere Stück, Dog Day Afternoon, sagt dir da, klingelt da
ja,
was
natürlich,
bei dir?
Ja, natürlich. Das ist einer der frühesten Filme von Al Pacino gewesen, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es ein Theaterstück war. Möglicherweise haben sie den Film, das Stück aber auch nach dem Film erst geschrieben.
Frag doch deine beste Freundin mal, dann erklärt sie dir die Genese.
Habe ich recht oder habe ich nicht recht?
Es geschah im Sommer, in einem sehr heißen Sommer, 1972, haben zwei Leute ich weiß jetzt gar nicht, ob es 3 waren oder 2, eine Bank überfallen in Brooklyn. Und die waren aber nicht gut organisiert. Das waren junge Leute. Der eine war vorbestraft und der andere, der so ein bisschen der Anführer war, die hatten auch Knarren dabei. Und dann ging aber alles schief, weil im Safe nur $1,000 waren. Und haben sie die Angestellten als Geiseln genommen und waren aber ganz lieb zu denen und ganz freundlich und sind nur so ein bisschen, das war alles so ein bisschen anstrengend und die überfordernd, weil sie wussten, sie haben gerade was Kriminelles getan. Und die Polizei war dann auch da, weil sie was verbrannt haben in der Bank. Sie haben, glaube ich, irgendwelche Receipts verbrannt, irgendwelche Dokumente, anhand derer man irgendwas hätte sehen können. Und die haben sie verbrannt und da ist dann einem Nachbar der Rauch aufgefallen, der hat die Polizei gerufen und schon war die Polizei da. Sonst wäre es vielleicht gut gegangen. Aber dann haben sie die Angestellten als Geiseln genommen und dann forderte der Anführer, dass er mit seiner Frau sprechen möchte. Und er meinte aber nicht seine Frau, mit der er 2 Kinder hatte, sondern seine Geliebte, eine Transfrau. Und er hat den Einbruch einfach nur gemacht, um eine Operation finanzieren zu können für seine Geliebte.
Alrighty.
Und dann haben die, aber das auch das ging schief, als sich herausstellte, die wollte gar nichts mehr von ihm. Und sie haben einen Hubschrauber angefordert und wollten außer Landes gebracht werden, aber das waren natürlich die engen Straßen von Brooklyn, da konnte kein Hubschrauber landen. Dann wurden sie zum Flughafen gebracht und auf dem Weg dahin ist der zweite Mann erschossen worden von einem Polizisten. Und dann hat der Anführer sich gestellt und saß auch viele Jahre im Gefängnis.
Kurze Frage. Eine echte Geschichte?
Eine echte Geschichte. Ich habe dir eine echte Geschichte erzählt.
Ich war mir nicht mehr sicher in der Zwischenzeit.
Daraus hat Sidney Lumet einen Film gemacht. Al Pacino in der Hauptrolle. Es gab einen großen Artikel darüber im Life Magazine. Und schon da wurde gesagt, der Täter, der hat so ein bisschen, wenn man das verfilmen würde, müsste man Dustin Hoffmann nehmen oder Al Pacino. Das würde ganz gut hinkommen. Und tatsächlich wurde dann Al Pacino gefragt, ob er die Rolle spielen wolle. Und hat er auch getan. Aber Al Pacino, der bei mir A verloren hat, weil er nicht so gut gespielt hat, als du ihn mal im Theater gesehen hast, weil er seinen Text nicht konnte.
Das
ist auch
so lustig, der nicht so gut gespielt hat, als du ihn mal gesehen hast.
Ja, ich bin ja dann auch solidarisch. Also es ist total...
Pacino ist Pacino. Er spielt den Pacino besser als jeder andere.
Aber er konnte seinen Text nicht und das hat dich verstört.
Das war nicht gut.
A. Und B. hat er, als er das Drehbuch las, gesehen, dass es auch eine Liebesszene geben werde zwischen seiner Figur und der Geliebten. Das ist nicht die Geliebte, die waren eigentlich zusammen und dann waren sie offensichtlich nicht mehr zusammen. Und das hat er sich verbeten. Er hat gesagt, er wolle da keinerlei sexuelle, er wolle auch die Homosexualität nicht thematisieren, er wolle keinerlei sexuelle Handlungen darstellen und so. Das finde ich total unangenehm von ihm. Das ist Rolle, mein Gott, du musst das spielen. Oder du sagst nicht zu, doof Mann. Und er hat es aber grandios gespielt. Den Film kann man nicht mehr so gut gucken heutzutage, weil er wahnsinnig langsam ist. Okay. Und aber aufgrund der tatsächlichen Geschichte gab es den Film und aufgrund des Films gibt es das Theaterstück.
Ja.
Und das hat sich am Film orientiert. John Bernthal spielt die Al Pacino-Rolle und der tolle ich muss immer gucken, der heißt Bacharach, auch mit einem Nachnamen.
Oh, Bacharach, das ist ja...
Ich guck mit meinem...
Bacharach. Ja. Und sag kurz zwischendurch, dieser Ausdruck Dog Day Afternoon. Ich Eben hatte Bacharach. Immer so in Erinnerung, dass es so heißt, oder ich meine, ich habe den Film auch mal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, auf VHS gehabt, weil es einfach so ein schweineheißer Tag war. Stimmt das oder ist das Bullshit?
Ich glaube, Dog Day ist einer dieser Scheißtage. Ist es nicht sowas mehr so? Okay. Ein missratener Tag?
Aus irgendeinem Grunde bringe ich es in Verbindung mit Hitze, weiß es aber nicht.
Guck mal, ich zeige dir mal mein Tagebuch. Das ist auch so ein schönes Playbill.
Dog Day Afternoon, ja. Da ist natürlich der gut aussehende Typ. Genau deine
John
Nummer.
John Berthold
genau
und deine Eben Moss Bacharach ist da, spielt auch mit. Der spielt Cousin in The Bear. Und wir sind hinterher da geblieben. Und ich wollte einfach nur mal ich habe noch nie das erlebt, dass die Superstars dann am Seitenausgang rauskommen, da wo du regelmäßig stehst mit deinem Playbill, mit dem Programmheft, um es unterzeichnen zu lassen oder um ein Foto zu machen. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht.
Nein. Aber jetzt.
Diesmal, aber nur aus einer ganz respektvollen Distanz. Aber ein Familienmitglied von uns, wir sind ja immer zu sechst unterwegs gewesen oder auch mal.
Ja.
Ach, immer eine riesen Truppe. Zu neunt waren wir auch. Weißt du, wo man so denkt, was schleppe ich hier alles mit mir rum? Egal. Und ein Familienmitglied wollte gerne ein Foto oder eine Unterschrift. Foto ging nicht, weil die nicht so nah, da war so eine Riesentraube. Unterschrift.
Sagen sie auch oft, er unterzeichnet, aber macht keine Handys, keine Selfies. Ja, das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann und trotzdem mal versuchen kann und dass sie es nicht trotzdem machen.
Einige haben es auch trotzdem gemacht, die in der ersten Reihe standen am Gitter.
Ja, ja, und das ist, dann finde ich auch okay. Ja. Aber es ist schön, wenn man seine Unterschrift bekommt. Hat er?
Ja.
Hat er Klima? Hat er?
Ja, hat er. Hat er von beiden. Sowohl super von cool. Yvonne als auch von John.
Mhm. Oh, wie toll.
Ja.
Aufregend.
Ja, da war richtig was los. Und ich habe mir schon gedacht, dass du den Film kennst, weil du Al Pacino so magst.
Weil ich so ein Fan war. Früher mal war ich ein Riesenfan.
Und ich glaube, dir würde auch die Inszenierung gefallen. Da ist richtig was los auf der Bühne. Es ist eine One-Man-Show eigentlich von John Bernthal, weil der am meisten zu tun hat und so. Aber die Bühne dreht sich ständig. Du siehst ständig, da ist so viel los. Die spielen alle grandios. Das ist ein Fest. Es ist ein Fest. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Das ist ja nicht zu vergleichen mit deutschem Theater, ist einfach eine ganz andere Welt. Aber und Proof dagegen war so das klassische US-amerikanische Theater, das man kennt, nur ein Setup und so. Da wurde viel mit Licht gearbeitet, um das Haus, das man dort sah, von hinten das so ein bisschen stimmungsvoller zu gestalten. Das war auch sehr gelungen. Aber da passierte jetzt nicht so viel. Da ist die Geschichte auch fast wichtiger. Also Proof ist ja so eine Vater-Tochter, aber auch Geschwister, aber auch Liebesgeschichte. Also da steckt ja ganz viel drin in dem Stück.
Genau. Geht um so einen Mathematiker, der im Ruhestand ist und der schreibt da nochmal so eine krasse Formel auf. Über Seiten, irgendeine Rechnung, ne?
Ja, nicht ganz. Soll ich erzählen?
Ja, musst mal. Bei mir ist lange her. Ich habe das mal gespielt.
Ja.
Den Typen.
Ja.
Aber du siehst, das ist so lange her schon wieder.
Und alle denken was?
Erzähl nur einen Satz bitte dazu, denn die meisten werden es nicht kennen und werden da keinen Bezug zu haben.
Die Tochter, die seine Begabung, seine mathematische offensichtlich auch in der DNA hat, die betreut ihn, denn der ist seit einigen Jahren verwirrt, dement, oder ist im Spektrum. Ich weiß nicht genau, wie man die Diagnose welche Diagnose man da geben würde. Und sie hat deswegen verzichtet auf ganz viel, hat kein Studium angefangen und die Schwester, die erfolgreiche, ist eine Geschäftsfrau und ist aber lebt nicht in der Nähe und die beiden verbringen natürlich dann dementsprechend auch die gesamte Zeit miteinander und dann gibt es wohl er verstirbt und dann gibt es wohl eine Formel, die er aufgeschrieben hat, wie du eben sagtest, über Seiten und stellt sich raus, dass...
Ja, ein Nachweis, wie die Mathematiker das machen. Die gehen ja so auf in diesen, wenn sie etwas beweisen können, ein mathematischer Beweis. Das wirkt schon fast sexy, wenn man dazu guckt als Zuschauer. Ne?
Ja,
man möchte Mathematik können.
Ja, man denkt plötzlich, oh, schade, wenn man dumm ist. Man denkt plötzlich so, oh, ich kann so schlecht rechnen und ich raff gar nichts. Schade, man ärgert sich richtig und denkt, das ist so eine andere Welt, in die man auch gern mal Einblick hätte. Aber die Themen sind ja so vielfältig. Es geht natürlich darum, wenn man seine Eltern betreut, wie handhabt man das? Wie viel verzichtet man auf das eigene Leben oder eigene Verwirklichung? Wie ist das unter Geschwistern? Ne? Wer kümmert sich? Und wie geht man auch mit einer Krankheit von Eltern um und so? Also man kann hinterher noch stundenlang drüber reden und viel drüber nachdenken. Ja.
Es gab auch mal den Film, den ich aber, glaube ich, nicht gesehen habe. Aber der ein oder andere mag vielleicht jetzt nochmal gucken, ob ihr das als Film auf irgendeiner Plattform findet.
Okay.
Ich bin nicht sicher, wie es auf Deutsch hieß. Also es heißt hier Proof. Und ich glaube tatsächlich, dass Anthony Hopkins im Film gespielt hat.
Das würde passen.
Proof. Ja, total. Und ich glaube, das ist ein Film, auch sogar mit Anthony Hopkins.
Wie schön. Und auch da wieder dachte ich an dich, ich habe so viel an dich gedacht während der Woche, so viel. Dann kommt das Ensemble auf die Bühne und verbeugt sich und dann ist Schluss. Und ich habe aber auch was ganz Skurriles erlebt. Ich war im Irving Plaza und habe Moonchild gesehen. Ein ganz tolles Trio, aber da ein bisschen aufgestockt noch mit zwei weiteren Musikern. Und das ist ganz tolle Musik, Moonchild. Könnte dir auch gefallen und ist auch was fürs Maskenmobil, habe ich dann auch nochmal gedacht. Kann man auch morgens früh um 5 holen, hören, wenn man so in den Tag, in einen Drehtag startet, weil die nicht nervt, die Musik. Ganz tolle Musik. Und da gab es eine, es gibt immer eine Vorband bei so großen Konzerten, wobei Irving Plaza Gott sei Dank nicht so riesig ist. Also wir standen schön vorne, wir hatten A Platz und B standen wir schön weit vorne und trotzdem war es ausverkauft. Und dann gab es eine ganz tolle junge Rapperin, wie sagt man? Ja,
ganz tolle Rapperin.
Und
Moonchild. Ist das eine Band aber?
Ja.
Ja. Es gibt jetzt auch eine deutsche Sängerin, die heißt auch Moonchild.
Okay.
Aber du meinst die mit The List,
die ist,
ne?
Die ist aus Amerika. Die ist von der Westküste, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte dir auch gefallen.
Die klingen so entspannt hier, ne?
Ganz entspannte Musik. Extrem entspannte Musik.
Achso, man denkt immer, das ist so räumlich, aber...
Und die... Die spielt Saxophon und Querflöte, aber die singt auch, aber die haucht so. Ganz toll. Das könnte dir gefallen, Chrissy, wenn die mal nach Deutschland kommen,
wobei das war mir jetzt gerade so ein bisschen, aber wenn ich nur diesen einen Song höre, war mir dann zu sehr Hintergrundmusik, so ein bisschen zu sehr Salonmusik.
Okay.
Also nur diese eine Nummer, das ist alles, mehr kenne ich ja gar nicht. Aber ich werde gleich, wenn wir fertig sind.
Hör mal da bitte rein.
Ja, dann werde ich mir da ganz viele anhören,
weil
10 Dinger mindestens.
Weil es spannend ist, weil die alle auch Blasinstrumente spielen und dann teilweise, wenn sie zu dritt da so miteinander musizieren, das ist einfach ganz toll. Und das ist auch nicht, du musst auch keine Angst haben, dass es zu anstrengender Jazz ist. Das ist wirklich, ist angenehm. Dann, wenn es kompliziert wird, das wird dich nicht nerven. Also die machen das ganz geschickt. Und da war es so, dass erst, wie gesagt, ein Vorprogramm kam und dann kam die Tourmanagerin auf die Bühne und sagte so, ihr kennt ja Amber, so heißt die Sängerin, ihr kennt Moonchild, das sind ganz engagierte Menschen und deswegen möchten wir euch jetzt, nehmen wir uns jetzt 10 Minuten Zeit und wir möchten euch jetzt zwei Menschen vorstellen von einem Projekt in Brooklyn. Das heißt so und so und die kommen jetzt auf die Bühne und da geht es um Teenage-Mütter, die unterstützt werden. Bitte begrüßt Dings und Bums. So, und dann wurde auf der Bühne wurde 10 Minuten lang interviewt und ein bisschen erzählt.
Okay,
stell dir das mal in Deutschland vor, weißt du, vor ein paar hundert Leuten. Das war mucksmäuschenstill, die Leute haben zugehört.
Ja, und besser als Vorgruppe. Ich bin ja oft froh, dass keine Vorband ist, kein Support-Act. Ich
aber
verstehe,
da entdeckt
die braucht
man doch manchmal
man auch.
Tolle
ja, aber,
Talente.
Aber
sehr,
ja, aber man kommt für den Hauptact, man steht sowieso schon eine Stunde und dann steht 8 Uhr, dann kommt aber erst mal eine halbe Stunde jemand anders, dann wird 20 Minuten noch umgebaut und dann kommt irgendwie erst um 9 dein Act, nachdem du schon 2 Stunden gestanden hast und gewartet hast. Und also deswegen, ich verstehe, dass man anderen auch so eine Plattform auch mal bietet und dass man sie einführt und auch vorstellt, introducing und so, das verstehe ich auch alles und finde das auch ganz gut. Aber ich als Konzertgänger dann bin oft froh, wenn mein Act, für den ich gekommen bin, einfach um 8 Uhr auf die Bühne kommt. Das finde ich am allerbesten. Denn, also wenn ich mal so reinhorche, dann sind die meisten, begeistern dich jetzt nicht im Vorprogramm. Also die meisten bisher so.
Ich habe Glück gehabt. Ich habe da manchmal schon kleine Entdeckungen gemacht.
Cool.
Und habe gedacht, oh, was ist denn das? Nicht, dass ich dann den Voreact besser fand als den Hauptact, aber war schon manchmal begeistert.
Früher haben die ja auch immer so die schlechtere Technik bekommen, damit die nicht besser klingen als der Hauptact.
Sagt wer?
Das war früher so.
No way.
Die haben ja auch ein anderes, die haben ja eigenes Schlagzeug.
Das ist aber gemein.
Na, ja, aber gut, heutzutage kann man, glaube ich, etwas leichter einen guten Sound produzieren. Aber früher, vor 20 oder 25 Jahren, hat mir dann irgendjemand mal erzählt, nee, die kriegen schon nicht so gute Technik. Also das ist so, ja, oder die bringen ihre eigene Technik mit. Sie benutzen auf jeden Fall nicht die Technik von den Großen, von den Stones. Also wenn Paolo Nutini auftritt, dann kriegt er vielleicht nicht die Technik von den Stones.
Eigentlich willst du nur zum New Pop Festival gehen, weil du weißt, da gehst du pünktlich hin und der Künstler oder die Künstlerin kommt und los geht's. So willst du es haben, ne? Du willst schön so...
Nein, das Tolle ist ja, dass ich bin ja gar nicht so der große Konzertgänger, bin ich ja überhaupt gar nicht. Aber mittlerweile, das finde ich ganz toll, fangen ja alle pünktlich an. Und das finde ich ganz erstaunlich. Man fängt heutzutage pünktlich an. Früher hat man eine halbe Stunde, 40 Minuten gewartet. Im Falle von Madonna irgendwie 2 Stunden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das war der Wendepunkt. Denn da hat sich die ganze Welt, auch in Deutschland wurde sie in den Medien zerrissen, darüber aufgeregt, dass Madonna einfach 2 Stunden später angefangen hat als geplant.
Das ist gemein.
Und ich habe das Gefühl, das war der Wendepunkt.
Ah.
Ich habe das Gefühl, dass seitdem die Konzerte relativ pünktlich anfangen. Und sie haben ja auch ganz selten eine Pause.
Und wenn du zu deinen, du gehst also gerne zu sogenannten Singer-Songwritern, ne?
Ja.
Wenn du dahin gehst, das sind ja kleinere Säle, da sind ja maximal 500, 300 Leute drin. 200, 300, ja, sowas? Ja,
300 bis 800.
Gibt es da eine Vorband bei dir in
bis
Karlsruhe?
Also so bei den meisten nicht, ob das nun Dota war oder Max Prosa zuletzt.
Und die fangen alle pünktlich an?
Ja,
die und du möchtest gerne sitzen?
Wenn es geht. Mhm. Ich sitze am liebsten, ja.
Ja, interessant.
Aber egal, haben wir oft schon besprochen.
Wann werden wir mal zusammen zu einem Konzert gehen? Das ist die Frage. Das müssen beste Freunde eigentlich miteinander machen.
Na ja, gut, wir waren immerhin schon, aber sitzend halt.
Und wir müssen zu
Fortuna. Bei Fortuna
richtig,
vor kurzem.
Da haben wir gesessen. In der
Da haben wir gesessen halt, ja.
Und du, wir müssen zu Lars gehen. Lars an der Schaubühne macht den Geizigen. Alles ausverkauft. Das kriegen wir nicht mehr hin in diesem Leben, aber...
Soll ich dir etwas sagen?
Ja, bitte.
Lars Eidinger als der Geizige. Mein Freund Andi, großer Schaubühnen-Fan.
Hat ein Ticket gekriegt?
Guckt alles. Ja, der ist mit im, nicht Freundeskreis, aber der ist mit so auf der Liste. Der kann, glaube ich, auch früh Tickets bestellen.
Super.
Und mein Freund Andi hat...
hat den Geizigen gesehen. Hau ab. Ich habe nur Fotos gesehen und Artikel gelesen.
Hat den Geizigen gesehen. Und ich gehe jetzt ganz kurz mal in unseren Chat, um einfach
jetzt
dir zu sagen...
Jetzt bin ich aber neugierig.
Ja, und Andi liebt die Schaubühne.
Ja.
Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Okay. Die will ich jetzt nicht abspielen, weil sie ja dann durchaus privat sein könnte.
Ja.
Auf jeden Fall. Ach so, er sagt, er geht zu den Geizigen. Ich sage, oh cool, der Geizige mit Idis Penis. Und er, ja, mit dem Pimmelmännchen. Ja, weil der ja immer sein Dödel zeigen muss, Lars Eidinger.
Gar nicht. Was laberst du denn?
Ich habe 2 Stücke gesehen, 2-mal den Dödel gesehen.
Ja, das ist eine blöde Quote. Ich habe mehr gesehen und auch schon mal ohne Pimmel.
Okay, dann nehme ich das zurück. Okay, auf jeden Fall, Kommentar von Andi. Also das erste war 14.09 Uhr, ne? Also am Mittag noch, am Nachmittag. Da war er noch gut drauf und dann 23.23 Uhr. Alter, komplette, abstruse, unlustige Grütze.
Nein.
Ich bin schockiert. Ich gehe jetzt nur noch zu Holzinger. Da ist wenigstens die Scheiße echt.
Ja, Andi ist aber auch ein...
Ja, naja, wie gesagt, der steht ja auch auf dieses deutsche Theater und er darf auch in Handtaschen und so weiter. Aber den Geizigen mit Eidinger
fand er
so schlecht, dass er sagt, er geht jetzt fast nicht mehr zur Schaubühne.
Bin mal gespannt, was unser Lars-Fan-Liebling sagt.
Ja, wir haben so 2 Lars-Fans.
2, stimmt.
Ja, aber da es noch nicht so lange läuft, aber es ist wohl herausfordernd und... ja, aber ich meine, wenn der Andi das schon sagt.
Ja, das gibt zu denken.
Abstruse, unlustige Grütze.
Um wie viel Uhr war das?
Komplette. 23.23 Uhr
hat er das geschrieben. Überlänge oder braucht er lange nach Hause?
Das weiß ich nicht genau. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall so viel dazu.
Also
ich werde da, glaube ich, nicht hingehen. Ich habe auch Bilder schon gesehen.
Ich auch. Ja, mit so einer Fake-Glatze und einem Fake-Bauch und so.
Ja, also das sah schon komisch aus.
Echt, ich fand das auch toll aus. Mist.
Ja.
Verdammter Mist. Okay, gut.
Na gut, können wir zum Schluss noch über Herbert nochmal sprechen? Ich habe mir diese Doku einfach wegen dir reingezogen.
Bitte, sprich.
Einfach nur so ein paar benennenswerte Sequenzen.
Ja.
Interessant war ja, als er für das Boot damals gecastet wurde. Nein, und ich fand, das war so lustig, wie er das so erzählt hatte. Er so total geile Rolle und permanent in der Szene dabei.
Kein Text.
Und er hat keinen einzigen Satz zu sagen.
Nein,
sondern
er hat ein bisschen
nur,
was zu sagen, aber nicht aber viel.
Und es waren 156 Drehtage, hat er dann erzählt. Und hier irgendwie, wie heißt seine Rolle nochmal? Der Kommandant, nicht Kommandant,
Leutnant.
Sondern Leutnant, irgendwie blablabla. Leutnant sowieso guckt nervös. Leutnant sowieso weint, aber sagt nichts. Das ist krass. Also ja. Gut, aber Schauspielerei ist ja nicht nur Sprechen. Ja, das war auf jeden Fall ganz schön. Und dann hat er über das Trauern natürlich erzählt. Und da fand ich diesen Einsatz bemerkenswert. Den habe ich mir aufgeschrieben. Durch das Trauern schafft man es auch wieder, sich aufzumachen.
Irre, ne?
Ja. Und das, ja.
Und dass er, wenn er auch erzählt, da sind da diese 2 tollen Kinder. Natürlich mache ich jetzt weiter. Natürlich mache ich weiter. Und seine Tochter, die sagt, Papa, du musst singen.
Mit neun hat sie den Satz gesagt.
Auch wenn die Kinder das gar nicht so toll fanden, wie der Papa gesungen hat. Aber zu sagen, du musst natürlich weiter singen. Du darfst doch nicht aufhören, jetzt zu singen.
Ja.
Sehr bewegend.
Auch für seine Kinder. Wenn die ihn auf der Bühne sehen, dann wissen sie, er ist im Moment. Er ist da. Mhm. Unser Vater ist da und er ist lebendig. Er ist da eigentlich so, wie wir ihn brauchen. Das war auch ganz, ganz berührend.
Auch für uns vielleicht ein guter Hinweis, dass wir uns die wir lieben, anschauen und gucken, wann sind die glücklich? Was macht die glücklich? Und auch wenn uns das nervt, was die machen. Ne? Wenn das sie glücklich macht, dann müssen wir das nicht nur akzeptieren, sondern auch unterstützen. Und das ist ja das, ne, das erhoffen wir uns ja auch von anderen, dass das, was uns glücklich macht, dass das akzeptiert wird. Was immer das ist. Und wenn es bedeutet, dass man auf der Bühne steht, singt und abgeführt werden muss, weil man kein Ende findet.
Und er hat ja auch gesagt, wenn man einen Verlust erleidet oder auch wenn man scheitert, entwickelt man mehr Mut, mehr Radikalität und auch Demut, weil man auch weiß, mit welcher Gemeinheit oder Unfairness das Leben auch agiert. Und das ist interessant, dass der Mut kam nach den Verlusten, nach dem Scheitern. Hey, Melly Kiak war ja dabei.
Melly Kiak.
Die Schriftstellerin, die ich so liebe. Plötzlich taucht die in der Doku auf und spricht mit ihm eben über Verlust und so, weil sie auch ihren Vater ja verloren hat und dann auch so toll darüber geschrieben hat. Und da sitzt dann plötzlich Melly Kiak mit ihm. Ne? Und ich denke nur, Alter.
Und Melly hat das langsam jetzt erst gelernt, die letzten Jahre wieder unter Leute zu gehen oder öffentlich zu sein. Das hat sie viele Jahre nicht so gerne gemacht. Und deswegen ist das umso schöner, dass sie dort auftritt. Ja.
Ich habe immer noch kein Gespräch mit ihr bekommen. Ich wollte so lange schon mit ihr sprechen.
Bleib dran, es ist ein Geschenk.
Ich weiß, aber also das stelle ich mir vor auf jeden Fall. Aber noch hat das nicht geklappt. Noch gab es noch keine Reaktion da aus dem Lager Kiak.
Darf ich dir zum Schluss noch was fragen?
Ja.
Oder hast du noch was von Herbert?
Irgendwas Gutes habe ich noch von Herbert gehabt. Und zwar, die Szene mit seinem Vater war auch lustig, nachdem das Album Mensch, er hatte ja ein paar Jahre Pause, dachte, er könne nie wieder Musik machen. Und dann kam dieses erfolgreichste deutsche Album aller Zeiten, Mensch. Und er war so wahnsinnig stolz auf den Erfolg und hier schon wieder 60.000 verkauft und in der nächsten Woche auch. Und er ging zu seinem Vater ans Krankenbett, dem es schon nicht mehr gut ging und war so voller Glück eigentlich, weil es so lief. Und dann sagte sein Vater doch zu ihm einfach nur den Satz, werd mir bloß nicht arrogant.
Ja, bleib schön auf dem Boden.
Ja. Nee, ansonsten, was ist Glück? Das hat er auch noch ganz schön gesagt. Wirklich, ein Satz, der mich berührt hat. Glück ist, wenn jemand den Raum betritt, mit dem man nicht gerechnet hat. Was für ein toller Satz. Und er ist ja nicht wörtlich gemeint.
Ja.
Es geht ja nicht um eine Person, die wirklich jetzt in den Raum kommt. Aber Glück ist, wenn jemand den Raum betritt oder etwas passiert, fast schon Serendipity, mit dem man nicht gerechnet hat. Denn, hat er noch gesagt, eigentlich warten wir immer auf Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und du denkst jeden Tag, vielleicht ist heute der Tag. Mhm. Und das fand ich toll. Eigentlich warten wir ja immer auf Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Die machen uns nämlich offensichtlich am glücklichsten oder bringen uns am weitesten. So, Schlusswort von dir.
Ich habe keine Schlusswort.
Ich
habe nur eine Frage zum Schluss.
Ja.
Du bist ja gerne in Bayern auch. Also
ja,
du bist auch gerne in Österreich, Bayern. Ich habe vielleicht Mist gebaut und was überhört. Warst du schon mal in Murnau?
Nein, also ich war noch nicht in Murnau.
Oh Gott sei Dank. Okay.
Man muss aber mal sagen, zum Glück.
Warum?
Denn wofür ist Murnau bekannt? Für die Unfallklinik.
Ist das
da werden, so? Da werden viele Menschen mit dem Helikopter dahin transportiert, weil da ganz viele SpezialistInnen sitzen. Murnau ist sehr, sehr bekannt für die Unfallklinik. Abgesehen davon ist es vermutlich auch ein relativ schöner Ort.
Ich habe ihn nur jetzt wieder auf die Karte bekommen, weil ich auch unter anderem in einer Ausstellung war. Wir haben alle Museen, wir waren in jeder Ausstellung, die sich angeboten hat. Wir haben uns alles reingezogen, wir haben das Beste gemacht aus der Woche. Ich habe im Guggenheim in zwei der Seitenräume, die Hauptausstellung fand ich jetzt gar nicht so umwerfend, gar nicht so interessant, aber in zwei der Nebenräume, es gibt ja Gott sei Dank dann an den Seiten immer so Galerien, wenn du feststellst, die Hauptausstellung haut mich jetzt nicht so um, waren Werke ausgestellt, sowohl Zeichnungen als auch Gemälde, als auch Fotos, ich wusste gar nicht, dass sie auch fotografiert hat, von Gabriele Münter. Und die müsstest du eigentlich auch auf dem Schirm haben, wenn du Ja, aber das ist, wie gesagt, die hatte in Murnau, hat sich in Murnau irgendwann ein Häuslein gekauft und hat dort mit Wassily Kandinsky, das ist vielleicht mal ein Affenkopf. Wassily Kandinsky, der war nämlich noch verheiratet mit einer anderen, mit Anja war der verheiratet, hat aber dann mit Gabriele Münter, weil er ihr Professor war, 10 Jahre älter, hat dann mit ihr eine Affäre angefangen und ist dann auch mit ihr zusammen gewesen und ist nach Murnau mit ihr gegangen und hat sie immer so hingehalten, hat gesagt, ja, ich lass mich scheiden, ich möchte dich heiraten. Und Gabriele Münter war so geduldig. Und die waren ein tolles Paar miteinander, sind so viel gereist, weißt du, durch Europa und bis nach, die waren noch in Nordafrika, die haben viel gesehen und die waren ein ganz tolles Paar offensichtlich, also so wie ich das jetzt verstanden habe. Und so hatte ich das auch abgespeichert. Aber dieser Doofkopf, weißt du, dann lässt er sich endlich scheiden, aber dann heiratet er Gabriele Münter nicht. Und die sind einander sehr viel Inspiration. Und immerhin, Gabriele Münter, ich meine, die ist Jahrgang 1800 noch was. Und als die eine junge Frau war, war es Frauen nicht erlaubt, Kunst zu studieren. Die wurden nicht, durften an keine Akademie oder keine Uni, eine Schweinerei. Also hat sie Privatunterricht genommen, unter anderem in Düsseldorf und dann in München. Und wie gesagt, da auch dann Kandinsky kennengelernt. Und dann haben sie sich ineinander verliebt und so weiter. Der Rest ist Kunstgeschichte. Aber dann endlich lässt er sich scheiden, heiratet aber Gabriele Münter nicht, die mir wahnsinnig sympathisch ist, seit ich ihre Fotos auch gesehen habe. Die ist nach dem Tod der Mutter mit der Schwester 1900, ich glaube, das war 1900, ist die in die USA für 2 Jahre, weil die Mutter amerikanischer Herkunft war und hat dort fotografiert. Unglaublich tolle Schwarz-Weiß-Fotos, junge. Und der dumme Kandinsky hat, und dann irgendwann hat er sich sitzen lassen, ist abgehauen. Ich meine, dann kam auch der Erste Weltkrieg und die mussten natürlich alle weg. Und dann ist er zurück nach Russland. Und sie hat lange nichts von ihm gehört. Und irgendwann hat er gesagt, gib mir meine Bilder zurück. Die hat nämlich seine ganzen Bilder versteckt im Keller in Murnau,
gib
in dem schönen Häuschen.
Gib mir meine Bilder zurück.
Hat die Bilder, die ganzen tollen Gemälde von Kandinsky und von sich auch selber, sie war aber damals natürlich, weil sie eine Frau war, nicht so berühmt, obwohl sie tolle Sachen gemalt hat. Und dann wollte der die zurückhaben nach der Trennung. Gib mir die Bilder zurück. Sie hat, nein, die behalte ich jetzt.
Wassily, du Waschlappen.
Du Wassily Waschlappen,
geh, wo du wohnst.
So, und dann irgendwann treffen sie sich dann wieder, 19 irgendwas. Und
spannend. Und
du, dann? Ich sag dir was. Und dann findet die raus, der hat geheiratet in Russland, hat ein Kind mit einer neuen. Ja. Hat eine wesentlich jüngere geheiratet, so ein Schurke.
Aber ich sag nur, Künstler. Ich meine, was hat Picasso alles gemacht mit den Frauen?
Ich kenne auch freundliche Künstler. Ich kenne auch feine Kerle. Es gab auch feine Kerle unter den Künstlern. Du, die ist in den 60ern gestorben. Die hat lange gelebt. Was für eine tolle Person, was für eine interessante Person. Diese Frau, Gabriele Münter. Alter, und ich hatte gedacht, dass Murnau vielleicht auf deiner Karte sei und habe noch überlegt, hast du mir von Paula Modersohn Becker.
Paula Modersohn Becker, die hatte diese gleiche Geschichte, du darfst nicht studieren als Frau und musst dich aber durchsetzen und mach's mal einfach.
Und da hattest du mir so eine hübsche Postkarte geschickt, die habe ich bis heute. Ja, ja.
Schön.
Und ich dachte, aber da habe ich was durcheinander gebracht.
Okay, hast du das Bild gesehen von Gabriele Münter mit der Frau im roten Badeanzug?
Roter Badeanzug. Also. Ich kenne das Gemälde auf dem Boot, da sind sie zu viert und das im Hintergrund ist Kandinsky, meinst du das?
Nein. Die sitzt da.
Der rote Badeanzug und die roten Lippen, der?
Rote Lippen, ja, auch.
Okay.
Und das fand ich auch so schön von ihr.
Ach, es gibt ganz tolle Sachen. Und die hat auch auf den...
Und das ist im Guggenheim-Museum, hängt das.
Das war im Guggenheim.
Ach so, ja, ja.
Dann ist es in deren Sammlung. Das heißt, das hätte ich jetzt auch gesehen haben.
Oder es ist verliehen gerade gewesen. Kann auch sein.
Mhm. Aber interessant ist, also die Stillleben sind so toll von ihr, dass sie da in alle Stillleben auch noch irgendwas reinstellt, was da gar nicht reingehört. Also das war wie so ein bisschen Detektivarbeit, aus davor zu stehen und so. Das habe ich sehr geliebt. Das war richtig klasse. Aber gut, dann kennt ihr euch nicht. Dann weiß ich Bescheid. Nein.
Zum Schluss können wir vielleicht noch mit einem Lacher enden, weil ich musste wirklich über eins sagen. Es ist nicht viel zu lachen über das, was aus den USA so kommt. Aber ich habe ja es gestern erst gesehen und ich glaube, er hat es vorgestern erst gesagt. Es geht doch um diesen Streit von Donald Trump mit Grönland.
Ja.
Und hast du mitbekommen, als was er Grönland bezeichnet hat? Er hat Grönland bezeichnet als a poorly run piece of ice.
Oh.
Also ein Stück Eis, das schlecht geführt wird.
Ja.
Genau, schlecht geführtes, schlecht regiertes Stück Eis. Aber es ist lächerlich.
Ja.
It's a poorly run piece of ice. Und der Premierminister hat dann gesagt, entschuldige bitte, wir sind eine stolze Nation. Wir sind nicht irgendein Stück Eis. Wir sind eine stolze Bevölkerung von 57.000 Menschen, die jeden einzelnen Tag als gute Weltbürger arbeiten. In vollem Respekt vor all unseren Verbündeten. Bam, Waschlappen. Verstehst du hier? Waschlappen, Vassili. Bam. Ja, aber a poorly run piece of ice. Ich meine, da musst du erst mal drauf kommen.
Ja.
Das ist, wenn es nicht so traurig wäre.
Kommt man da drauf oder fällt einem das so ein? Oder ist das vorbereitet?
Ich weiß es nicht. It's ridiculous. Ja. Also da spricht ja so viel Verachtung raus. Ja. Die würden wir gar nicht aufbringen, diese Verachtung, um so kreativ formulieren zu können. Mhm. Das würden wir gar nicht schaffen. Mhm. A poorly run piece of ice. Naja, okay, gut. Schön. Dann. Danke, dass ihr alle mit dabei wart. Wir bauen auf euch, dass wir bis Donnerstag wieder von euch hören. Schreibt uns bitte eure Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. Wie war der Tagliebling @gmail.com?
Bis dann, Vassili.
Bis dann, Gabriele.